Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Marketingbörse-Podcast und ich habe heute die ganz, ganz große Ehre, hier Markus Tandler begrüßen zu dürfen. Hallo Markus.
Hallo Thorsten, wow, also vielen Dank für das nette Intro. Freut mich sehr, bei dir zu Gast zu sein.
Hast toll. Ich habe noch gar nicht angefangen mit dem Intro. Ich wollte jetzt eigentlich anfangen. Also wer Markus nicht kennt, weiß nicht, was Suchmaschinenoptimierung ist. Mediadonis, wie man ihn auch kennt, hat in den 90ern schon, 98, wenn ich mir das richtig notiert habe, hast du schon angefangen. Das heißt, lange bevor es Google gab. Und als Google kam, hast du das genauso neugierig beobachtet wie wir alle, hast dich damit beschäftigt, wie man mit irgendwelchem Linkaufbau das Ding austricksen kann, aber bist relativ schnell drauf gekommen, dass das nicht so ganz schlau ist, sondern hast 2012 OnPage.org gegründet. Das war visionär, weil es geht auch heute noch darum, eine vernünftige Website zu haben und nicht mit irgendwelchen Tricks zu arbeiten. Und ihr habt Massen von Websites intensivst auseinandergenommen, wenn ich mich richtig erinnere, eine gigantische Datenbank und Wissen gehabt und dieses Wissen davon habt ihr gelebt, habt dann euch umbenannt in Ride. Der Name ist ultra cool, finde ich, kurz, knackig und klasse. Und Markus ist nicht nur Experte für Suchmaschinenmarketing, sondern gibt sein Wissen auch gerne weiter hier im Podcast, aber auch in Lehraufträgen an mehreren Hochschulen. Gibt's irgendwas, was ich vergessen habe?
Boah, das war jetzt so komprimiert, das klang jetzt schon gar nicht mehr nach mir, aber so im Grunde, also so im grander Theme of Things passt das. Würde ich alles ein bisschen anders beschreiben wahrscheinlich, aber ist doch egal.
Heute sind wir hier. Also jedenfalls freue ich mich, dass wir uns hier mal wieder treffen. Wir haben auch eine ganze Weile nicht mehr persönlich miteinander zu tun gehabt. Und jetzt kommt natürlich die Standardfrage von jedem Herausgeber, nämlich nennen Sie doch mal die drei wichtigsten Trends in diesem Thema. Also was sind die drei wichtigsten Themen jetzt mal so spontan? Alles, was ich hier sage, ist spontan, nichts ist abgesprochen. Also Markus antwortet hier live. Was sind die drei wichtigsten Sachen, die dir gerade mal so einfallen?
Also man kann auf jeden Fall sagen, das Allerwichtigste im Moment ist natürlich dieser große Umbruch, der passiert, hat alles angefangen mit ChatGPT, was dann natürlich auch Google so ein bisschen aus der Defensive gelockt hat. Die haben nämlich eigentlich das T in ChatGPT, das haben die erfunden, ja, also das Transformer-Modell, das kommt ja von Google. Die haben das maßgeblich vorangetrieben und jetzt kommt quasi ja ein neues Unternehmen und basierend auf deren Technologie, genau, dribbelt sie einfach aus, überholt von links und auf einmal redet jeder nur noch von ChatGPT, sucht nur noch bei ChatGPT, ne? Und gerade Wired hatte gerade heute da einen super Artikel auch online, wie sie mal die letzten 2 Jahre bei Google so Revue haben passieren lassen von diesem Moment und wie sie dann sehr schnell, fast schon wie ein Startup, ja, move fast and break things, dann quasi bis zum Launch von Gemini, also erst Bard, Gemini und sozusagen, wie es heute auch die AI-Overviews bei Google dastehen, wie das eigentlich jetzt alles sozusagen dann über die Bühne gegangen ist. Und da sieht man schon, Google war da schon enorm in der Defensive. Aber ich glaube, sie haben sich da ganz gut wieder in eine ganz gute Position gebracht. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein enormer Umschwung, ja, einfach, ja, ja, fast schon Paradigmenwechsel. Wir sehen das gerade auch in Amerika, dass das Google it, ja, also such doch einfach danach, Google einfach danach, so wie ich das eigentlich auch so evangelisiert und immer gerne genutzt habe. Ja, schau mich an, ich bin so in Google it, ja. Natürlich, wenn man mit Google aufwächst, sozusagen bis zu diesem Moment, dass das quasi in den allgemeinen Sprachschatz quasi genommen wurde, ist natürlich so ein toller Moment. Und heutzutage sagen die Kids schon wieder search it up. Also die sagen schon mal nicht mehr Google it, sondern search it up, ne? Was natürlich auch wieder zeigt, dass sie da viel offener sind und gar keine, ja, nicht einfach diese Prädispositionen haben wie wir, ne, dass wenn ich etwas suche, dass ich da einfach natürlich Google nehme, sondern sie suchen einfach auch mit solchen Gen-AI-Maschinen oder auch über Social Media, über Social Media Apps oder wie auch immer. Also zeigen da einfach auch ein ganz anderes Suchverhalten. Und genau dem müssen natürlich auch wieder die Suchmaschinen einfach Rechnung tragen und versuchen, auch für diese neue Generation einfach ein attraktives Produkt zu bleiben. Ja. Und deswegen sozusagen würde ich mal sagen, das ist aktuell der größte Trend, weil hier einfach unglaublich viel passiert und auch so ein bisschen so die die Stakes sind für die Zukunft.
Okay. Das war jetzt ein Trend oder das waren zwei Trends? Du hast gesagt, einerseits, die Leute suchen jetzt mit KI, ChatGPT und den diversen LLMs. Und das Zweite, was du in so einem Nebensatz gesagt hast, die suchen gerade da, wo sie sind, nämlich im Social Web oder wo auch immer sie sich gerade bewegen, wenn sie aktiv eine Suche machen. Das war ein Punkt oder das waren zwei Punkte?
Nein, für mich ist das ein zentraler Punkt, dass ich sozusagen Suche an sich, ja, ist einfach in den letzten zwei Jahren mehr in Bewegung gewesen als in den letzten 20 Jahren und schafft auch wieder ein ganz anderes Level an Innovation im Moment, was wir einfach in der letzten Zeit gar nicht mehr gesehen haben. Ja, auch Google ja auch ja einfach aktiv einfach auch versucht, ein bisschen hat immer die Konkurrenz so at bay zu halten, um das auf Englisch auszudrücken, ne, so ein bisschen fernzuhalten. Man hat zum Beispiel Apple ja über 20 Milliarden da im Jahr immer überwiesen, damit sie eben keine Suchmaschine bauen. Ja, somit hatte Apple eigentlich die profitabelste Suchmaschine, weil sie 20 Milliarden damit verdient haben, ohne eine Person einstellen zu müssen oder irgendwelche Daten vorhalten zu müssen. Das steht jetzt ja auf der Kippe durch die ganzen Lawsuits halt in Amerika, die ganzen Gerichtsverfahren. Ist das ja auch eine der zentralen Sachen, nicht, dass nur vielleicht Google Chrome abgespalten wird, was aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn machen würde. Aber eben auch, dass sie zum Beispiel hier nicht mehr Apple eben ja so viel Geld geben können, um zu sagen, hey, also nutzt uns. Hat natürlich ihr Monopol da schön untermauert, halt natürlich auch die ganze Zeit.
Okay, damit sind wir bei 2, 3. Wo sind wir gerade?
Ja, ist das mein zentraler Trend? Also wenn du mich fragst, die 2, 3 anderen, ich glaube, das ist das Allerwichtige, das Allerwichtigste, das Allerzentralste. Ja. Am Ende des Tages geht es ja immer für uns Marketer darum, wo ist meine Zielgruppe? Wo erwische ich meine Zielgruppe? Ne? Und SEO ist ja oftmals sozusagen fast schon das Mittel zum Zweck. Ja, aber jetzt geht es auch eben für den SEO immer wieder mehr Marke, also erstmal Marke an sich. Ja, der Brand wird immer wichtiger. Das wissen wir schon seit 2008, als Eric Schmidt gesagt hat, irgendwie, Brands are how we sort out the cesspool, also quasi die Jauchegrube Internet. Und die Marken helfen uns dabei, diese Jauchegrube trocken zu legen. Und jetzt sind wir wirklich, glaube ich, an dem Punkt angekommen, dass es wirklich ja nicht nur jeder kapiert haben muss, sondern dass es einfach unerlässlich ist, weil sonst ranke ich einfach gar nicht mehr. Ja.
Gibt's Nachweise nach deinen Informationen? Gibt's Daten dazu, dass Brands nach ihrer Reputation, nach ihrer Markenstärke, wie auch immer man das ermittelt, aber dass eine Brand besser performt bei gleichem Content, bei gleicher Optimierung, bei gleicher Webseitentechnik und so weiter? Gibt's da Nachweise für?
Da, also es ist eher anders, es ist eher schwerer, andersrum Nachweise zu finden, dass es nicht so ist.
Okay.
Also das hat sich so in die ganzen Jahre so bewegt. Und ein Beispiel ist ja zum Beispiel das HCU Helpful Content Update, ja, wo man eigentlich denken würde, dass es da viel um Content an sich geht. Aber auch da geht es eigentlich wirklich um die Reputation der Seiten, die eben diesen Content haben. Und genau da sind eben solche Entscheidungen getroffen worden, also algorithmisch, halb algorithmisch, wie auch immer, dass eben, wenn der Content auf der Domain eines reputablen Brands ist, dann rankt der besser. Hier musste dann sogar Google nachsteuern. Vielleicht hast du das ja mitgekriegt. Es gibt ja unglaublich viele Verlagspublikationen, die eben ihre Seite sozusagen untervermieten, dann zum Beispiel Couponseiten oder dergleichen oder so Product Reviews, also dass man so Tests oder dergleichen macht. Und da musste dann Google sogar wieder gegensteuern, weil jetzt einfach nur noch die großen Brands damit gerankt haben. Und das ist ja dann auch wieder nicht das, was man da eigentlich erreichen wollte. Aber das ist halt immer so das Problem mit Google, dass ich halt hier extrem viele und große Zahnräder habe. Und wenn ich halt hier drehe und irgendwas besser mache, ne, kippt irgendwo wieder was um und da muss da wieder jemand aufkehren, ja.
Jetzt hast du eben die Medienhäuser genannt, die irgendwie verzweifelt versuchen, noch Zusatzeinnahmen zu generieren. Und auf der einen Seite gibt es Unternehmen, die haben ein Budget, für SEO, die haben ein Budget aber auch für SEA. Das heißt also, was sind deine Informationen? Gibt es Nachweise, dass hier ganz bewusst Unternehmen, die ein Budget haben, dass die vielleicht auch mal zahlen sollten, während andere, die eigentlich von ihrem Content leben, wie Verlage zum Beispiel, dass die eher bevorzugt werden?
Okay, das klingt jetzt sehr nach Verschwörungstheorie. Bestimmt auch extra so gefragt. Du bist ja ein guter Journalist. Genau, also dem würde ich ganz klar sagen, dass das nicht so der Fall ist. Das würde man jetzt wahrscheinlich meinen. Ja, oder könnte man sicherlich auch so meinen. Und ist klar, ich meine, auch in den Gerichtsverfahren ist einiges rausgekommen, wo wir immer eigentlich so diese Trennung bei Google zwischen Paid und Organic, dass das gar nicht stattfindet oder so, aber da auch hat man einiges gesehen, wie Google sehr erpicht darauf war, zusätzliche Suchen zu generieren, also sprich zusätzliche Suchen bedeutet ja wieder mehr vermarktbares Inventory, ne, indem man zum Beispiel die Rechtschreibprüfung abgeschaltet hat oder wie auch immer. Ne? Also da sagst du, meinten sie eigentlich das oder man hat das automatisch, also ein Query Rewrite gemacht, ne? Mhm. Jetzt nicht mehr, also er muss das nochmal eingeben, macht quasi nochmal eine Impression oder dergleichen oder auch was im Knowledge Graph oder dergleichen passiert, dass man aus Antworten wieder in andere Google-Suchen überfeedet, also dass man so Entitäten anzeigt und dann wieder zu dem Knowledge Graph bei Google leitet, ne? Also wo man einfach so künstlich das Suchvolumen dann ein bisschen aufpumpt. Also sowas passiert, aber ich würde jetzt nicht sozusagen, also hier so einer Verschwörungstheorie verfallen und zu sagen, oh, die zahlen nicht genug, die verdienen so gut mit ihrem Content, ja, deswegen ranke ich die mal runter. Also das wäre schon enormer Aufwand, sozusagen, also wenn ich das rein nach monetärer Erwartungshaltung optimieren würde, sagen wir das mal so. Ich glaube, das wäre auch wirklich nicht in dem Sinne zielführend. Nichtsdestotrotz muss man bedenken, dass hier Google, ja, als US-Konzern, quasi einem deutschen Verlagshaus sagen kann, so darfst du Geld verdienen, so nicht. Und das finde ich krass. Ne? Mhm. Also, dass man sagen kann, ey, also du verdienst da gut Geld damit und die verdienen gut da Geld damit. Ja? Nein, das darfst du nicht mehr. Ja, das darfst du nicht mehr machen. Ja? Und klar, auf der einen Seite, ich darf das immer noch machen, aber dann darf ich nicht erwarten, dass das auch noch in Google auftaucht. Ne? Aber damit will das natürlich keiner verscherzen. Also, das finde ich eher ein bisschen, ja, sagen wir mal, geschmäcklig, ne? Weil eigentlich sollte das Google ja auch algorithmisch schaffen. Ne? Eigentlich sollte es ja Google algorithmisch schaffen und wirklich auch rausfinden, ne, was will der User wirklich? Also das ist ja auch die ultimative Mission, ne, immer rauszufinden, was will der User wirklich, wenn was er da sucht, ne? Und es klappt ja nicht, deswegen muss man da ja manuell nachsteuern. Und dann auch solche Sachen, wie gesagt, haben dann schon ein kleines Geschmäckle, weil eigentlich sollte das algorithmisch passieren. Also da gebe ich dann doch recht, ja.
Mhm. Jetzt ist ja Google regelmäßig dabei, seinen Algorithmus zu updaten und dann gibt es diese sogenannten Core-Updates. Gibt es bei den, also bevor ich die Frage stelle und bevor wir in die Tiefe dann gehen, was ist jetzt aktuell, aber gibt es generell bei den Updates einen Trend, den du erkennen kannst? Das heißt, wenn du über die Jahre anschaust, wie sich die Core-Updates verändern, gibt es da generell einen Trend langfristig? Ja.
Also grundsätzlich interessieren mich Updates eigentlich gar nicht mal so, wie man das jetzt auch vielleicht denken würde für den SEO, wie bei uns passieren halt, was sind das irgendwie, über 3000 Updates irgendwie im Jahr. Jetzt klar, natürlich, du sagst die großen Core-Update und dergleichen, aber auch die sind mitunter recht diffizil, weil Google nie nur ein Update rauslauncht, sondern in den meisten immer eine Kombination, was ja auch Sinn macht, um ja es einfach auch schwerer zu machen, genau all zu sehen, was da passiert. Also man muss dann auch wirklich Updates sozusagen isoliert betrachten und dann quasi eine Gehorte aus solchen machen, also zum Beispiel Seiten, die vom HCU betroffen waren, HCU1, HCU2, ja, die nehme ich quasi eine Kohorte, um dann zu gucken, wenn das geupdatet wurde in Kombination mit einem Core-Update, ne, was ist jetzt wahrscheinlich hier wieder HCU gewesen, aber das geht jetzt ins Detail. Also wie gesagt, im Grunde interessieren mich Updates nicht so sehr, ja, weil es ändert nichts daran, wie man als einfach nachhaltiger SEO arbeiten sollte. Ja. Mhm. Und also wirklich genau zu sehen, was ist der User Intent, wenn jemand das sucht, da ranke ich, was will der sehen, wie kriege ich ihn erstmal dazu, dass er mich dann auch anklickt. Ja, also hallo, ich habe genau die Antwort, die du brauchst, hier ist sie. Ne? Und dann, dass er auf meine Seite kommt, sehr schnell findet, was er gesucht hat, ich ihn vielleicht sogar noch ein bisschen länger natürlich da infolgedessen auch auf der Seite halten kann, dass ich die Seite so benutzerfreundlich mache, dass erstmal sie schnell geladen ist, dass sie auf jedem Device gleich aussieht, gleich funktioniert, dass der Content dann auch snackable ist, also dass er den schnell sehen kann, finden kann, was er gesucht hat, schnell erfassen kann, ne? Und dann habe ich schon eine ganze Menge gewonnen, ne? Und wenn ich das schaffe, ja, und diese User zeigen ja auch in ihrem Verhalten Google gegenüber dann auch wieder, dass, hey, das war ein gutes Ergebnis, ja, wenn man das schafft, dann muss ich mir da auch keine Gedanken machen, ja, dass dann meine Seite irgendwann runterrasselt, weil ich mache ja genau das, was hier der User hier eben erwartet, ja. Klar, kann irgendwie zu Intent-Shifts kommen oder so, also dass einfach ein Suchwort auf einmal eine andere Bedeutung bekommt oder einem am Wochenende eine andere Bedeutung hat, vielleicht als unter der Woche, oder dergleichen. Sowas kann schon der Fall sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich immer das als Maxime habe als SEO, mache ich schon eine ganze Menge richtig. Und da mache ich mir keine Gedanken um irgendwelche Updates. Weil, um deine Frage vielleicht zu beantworten mit den Core-Updates, was da ja passiert, ist ja so, also Google sammelt ja immer die Signale mit. Also Google achtet ganz genau darauf, wie Leute mit den Suchergebnissen interagieren. Also du suchst nach etwas, dann gucken sie ganz genau, wie die Leute mit dem Suchergebnis interagieren, was ich dir da entsprechend präsentiert habe. Und auf dieser Basis kann dann Google wieder, ne, also natürlich, wenn es genug Leute suchen, ne, noch mehr rausfinden, was jetzt wirklich das beste Ergebnis quasi halt ist. Und das sind immer fortlaufende Tests, die da fahren. Und gerade bei so einem Core-Update, also dieses, also man nennt es Nav-Boost sozusagen, also das ist eins der, also der wichtigsten Signale quasi bei Google, also in Bezug auf Ranking, ja, Nav-Boost. Und gerade bei Core-Updates wird das halt auch immer geupdatet, ne? Und so ist dann bei jedem Core-Update reflektiert das nochmal mehr sozusagen, was die Leute aktuell erwarten. Google sagt ja selber, das ist so ein bisschen wie die Top 10, also Music Charts, ne, also diesen einen Evergreen, den hören die halt immer noch, ne, Katharina and the Waves, Walking on Sunshine, wer hört das nicht gerne, ne, aber den Sommerhit, den brauche ich nicht mehr im Herbst, ne, da hat sich dann jemand Neues da quasi in die Top 10 reingemogelt, ne, und genau das ist das so bei Core Updates quasi, dass ich halt wieder auf basierend auf dem, wie ich jetzt denke, wie die User agiert haben, ne, was ist jetzt wahrscheinlich hier das beste Ergebnis und das halt, wie gesagt, einmal sozusagen durch die gesamte Breite einmal durchgezogen, ja.
Jetzt kommt mal die erste Frage zum Thema Generative AI und KI-Agenten, nämlich wie weit kann mich dabei KI unterstützen? Ich habe meinen Content, ich habe meine Seiten und die möchte ich jetzt so gestalten, dass die User in Experience maximiert wird, verbessert wird. Was sind da deine Erfahrungen? Bringt das was, da dann KI einzusetzen?
Also, wenn ich jetzt ein Mannunternehmen bin und habe eine Webseite, verkaufe Katzenfutter, kann ich sicherlich mit Gen-AI-Hilfe, hey, sozusagen ein besseres Webseiten-Layout finden, ne? User Experience da entsprechend verbessern, kann Google oder kann die AI fragen nach bestimmten Optimierungsmaßnahmen oder wie ich etwas besser, effizienter programmieren kann oder dergleichen. Also sicherlich, ja, ich glaube, für große Unternehmen ist das natürlich, also ist das wieder ein bisschen zu nitty-gritty, würde ich da sagen.
Ja.
Ja, das ist ein großes Unternehmen nicht so. Ja, wir sitzen eigentlich die ganze Zeit rum. Oh, jetzt haben wir endlich Gen AI. Jetzt kriegen wir das endlich alles gelöst. Ja, also, ich glaube, das ist klar. Das hätten die schon vorher machen sollen. Ich bin halt auch immer ein bisschen vorsichtig, weil man will ja natürlich auch nicht die Leute dazu ermutigen. Oh, das ist ja so einfach, ne? Wir gehen jetzt einfach da rein. Also, schreib mir mal einen Titel über veganes Katzenfutter, ne? 1000 Zeichen bitte und mit Keyworddichte 3,7. Ja, pack das auf meine Webseite. Warum rankt es jetzt nicht? Ja. Genau, ja. Also das ist ja genau der Punkt. Also wie immer haben sehr viele Leute es gleich genutzt, um sich das Leben einfacher zu machen. Ne? Aber ich glaube, es ist gar nicht der Sinn davon, sich das Leben unbedingt jetzt einfacher zu machen. Natürlich macht es das Leben einfacher. Ne? Aber ich brauche immer noch einen Staging-Prozess dahinter. Ich muss immer noch auch mein Knowledge, ja, mein Wissen, meine Erfahrung auch damit reinbringen in den Output, was das LLM generiert hat, ne? Bevor ich das dann einfach quasi seelenlos da auf eine Seite klatsche. Und das passiert zu häufig oder ist zu häufig passiert auch in den letzten 2 Jahren. Also Google war natürlich am Anfang natürlich ein bisschen hintenher mit diesem ganzen Content, der auf einmal da jetzt auf sie eingeprasselt ist. Aber mittlerweile haben die sich da ganz gut eingeschwungen. Und das heißt nicht, dass AI-Content an sich schlecht wäre. Also das will ich mitnichten sagen. Aber dieser Approach jetzt einfach, wie es früher gemacht hätte, solide Keyword-Research, ein gutes Outline zusammenbasteln, in diesen Dingen schreiben. Ne? Klar, ich kann mir da Stücke einzeln einfacher machen, aber lasse ich das nur die Maschine machen, ist der Output auf jeden Fall deutlich, deutlich schlechter. Und das meinte ich damit vorhin, dass viele Leute es, glaube ich, einfacher machen wollen, aber darum geht's nicht, sondern eher als sehr kompetenten Mitarbeiter entsprechend auch sehen, mit dem ich bessere Ergebnisse schaffen kann. Also es sollte nicht sein, dass man sozusagen, glaube ich, also leichter weniger arbeiten muss, sondern dass man mit der Hilfe besser arbeiten kann.
Okay, gut. Also wir sind uns auch einig darin, dass ich natürlich davon rede, dass erstmal Content da ist. Und Content bedeutet, dass ich mehr Erfahrung habe in der Auswahl von Katzenfutter, dass ich unike eigene Erfahrungen, die es sonst nirgends im Web gibt, auf diesen Produktbeschreibungsseiten drin habe. Aber diese Inhalte, die unique sind, die kann ich dann entsprechend, kann ich durchaus ein bisschen mit AI mich verbessern.
Absolut. Genau, was du da sagst, das ist genau der Punkt. Du hast wirklich unique Erfahrungen in Bezug veganes Katzenfutter. Ja, das habe ich 20 Jahre lang studiert, ne? Und ich habe da wirklich absolut Insights, die sonst niemand hat. Und da wäre es ja töricht, auf eine LLM zurückzugreifen, die ja mehr oder weniger nur das wieder zusammenbastelt, was es halt schon sozusagen von woanders wo gesehen hat, ja, und einfach sozusagen zu neuen Wortketten quasi zusammenführt, was es ja nichts anderes ist. Also LLMs ist ja quasi einfach nur, was ist das statistisch relevant, also das statistisch, also statistisch einfach das nächste Wort, ja. Ja. Okay. Das ist genau der Fall und genau darum geht's eben diese, und wenn ich das nicht habe, dann sollte ich mir überlegen, ob ich die Webseite baue. Also wenn ich nichts dazu beitragen kann, wenn ich nichts besser machen kann, weil darum geht's ja auch, ne? Also sozusagen der Information Gain nennt man das bei uns in der Branche, SEO im SEO-Bereich, ne? Der Information Gain. Also ich habe ja schon 10 Ergebnisse, ne? Und auf den 10 Ergebnissen steht ja schon eine Menge. Und ich muss ja etwas Neues bringen, also ein Information Gain haben, dass Google sagt, oh, dieses neue Ding, das nehme ich und tausche das mal aus gegen dieses Teil aus der Top 10. Wenn ich mir das selber habe wie andere nur einfach formuliert, ja. Dann sieht Google da überhaupt gar keinen Grund, das da reinzutun. Vielleicht crawlen sie die Seite dann gar nicht.
Genau. Also. Okay, gut, da sind wir uns einig. In einem sind wir uns nicht einig, nämlich veganes Katzenfutter. Ich finde, da sollte man auch die Katzen mal fragen und das noch mit reinbringen. Aber ich glaube, die KI ist noch nicht so weit, aber die sind ja auf gutem Wege, die Tiere zu verstehen, also die Sprache zu verstehen. Und das wäre natürlich wirklich prima. Gehen wir mal wieder zu den größeren Unternehmen. Suchintentionen, also systematisch. Was können Unternehmen tun, um Suchintentionen besser zu analysieren?
Okay. Also das müssten dann ja welche sein, wofür sie dann schon ranken, oder? Ich würde jetzt ja nicht einfach...
Ja, klar, natürlich.
Ne. Das ist natürlich schön. Ich kann natürlich gerade in der Google Search Console, kann ich natürlich ganz genau sehen, ne, wofür ich ranke und wo ich ranke und ob mich die Leute anklicken und mit wie hoher Wahrscheinlichkeit die Leute mich anklicken. Und da ist es natürlich schon einfach herzugehen bei bestimmten Suchen, mal zu schauen, warum klicken mich die Leute hier nicht an? Das ist mein Thema, ja, und ich habe da einfach den allerbesten Content. Warum klicken mich die Leute nicht an? Oder warum kommen die Leute hier nicht auf meine Seite? Entweder kannst du jetzt, also, keine Ahnung, vielleicht ist es von der Robots.txt gesperrt und dann wird da nicht mal ein Snippet angezeigt, also so ein Knockout, das Snippet, sagen wir, gell, da sagt, ich habe keine Informationen dazu, das wäre jetzt vielleicht ein ganz extremer Fall, aber vielleicht ist der vielleicht ist das Snippet auch einfach super unattraktiv. Da steht nur der Brand. Also man kann gar nicht daraus ableiten, dass da wirklich die Antwort ist, die ich eigentlich gesucht habe. Der Brand ist einfach so stark, dass er da rankt, aber es klickt dann keiner an. Auf der anderen Seite kann es auch so sein, dass ich vielleicht ein super Snippet habe und die Leute klicken mich an und ich habe 20 Doktoren daran schreiben lassen, habe den allerbesten Content, den man überhaupt je gesehen hat, aber meine Seite braucht eine Minute zum Laden und so lange wartet einfach keiner. Die Leute kommen drauf. Okay, gut, jetzt gehe ich wieder zurück und gehe auf jemand anderem. Ne? Und das ist auch der Punkt. Also man muss dann wirklich auch genau identifizieren, wo liegt hier eigentlich das Problem? Ja, also wo ist hier genau das Problem? Und sicherlich, eine Sache kann natürlich auch dann sein, dass der Intent einfach falsch ist. Also dass ich versuche, quasi für etwas zu ranken, für ein Keyword, wo ich denke, das ist genau das, was die Leute suchen. In Wirklichkeit suchen jetzt die Leute gar nicht. Und das ist nämlich eine tolle Frage, Thorsten, weil ich glaube, das ist eine der allerwichtigsten Skills, also der allerwichtigsten Fähigkeiten für einen SEO, ist SERPs lesen. Also SERPs sind die Search Engine Result Pages, also die Suchergebnisseite. Und mir eine Suchergebnisseite angucken, offenbart unglaublich viele Informationen. Ne? Vor allem nämlich, welche also Intention wirklich dahinter liegt, hinter dieser Suchanfrage. Die drei großen sind ja navigational, ne? Also ich suche nach eBay, dann will ich wahrscheinlich auf ebay.de, ne? Das ist ja ganz einfach. Ich suche informational, also Lebenslaufmuster, ja, oder Lebenslauf in Englisch schreiben. Oder ich suche kommerziell, ja, also ich will ein iPhone kaufen oder dergleichen, ja. Und das sind sogar mal die drei großen, aber es kann natürlich auch irgendwelche Mixed Intents geben, zum Beispiel. Ja, also das ist auf die Hälfte der Leute will Informationen über das iPhone, die Hälfte der Leute will ein iPhone kaufen. Und auch das spiegelt sich in den SERPs wieder, weil Google passt ja immer genau auf, wie die Leute mit den Suchergebnissen interagieren. Und dann merken sie natürlich auch, dass ich hier scheinbar zwei unterschiedliche Gruppen habe. Und gut, dann müssen natürlich auf dieser Suchergebnisseite für jeden was dabei sein. Google nennt das immer Happiness in Three. Also in den ersten drei Ergebnissen sollten 99% der Suchintents abgefrühstückt sein. Und wenn das also immer, wenn ich jetzt etwas suche und diese drei sind relativ gleich, ne, dann weiß ich, okay, das ist jetzt einfach Information, schreiben alle ungefähr dasselbe. Dann kann es vielleicht sein, okay, Information gehen, was kann ich dazu beitragen zu der Diskussion, was vielleicht noch nicht gecovert ist, ja. Aber oftmals habe ich auch so einen Fall und ich kenne da einen Fall, wo ein großes Unternehmen unbedingt für Cloud Computing ranken wollte, ne, um ihre Cloud Computing Lösung zu verkaufen. Und wenn man mal bei Google nach Cloud Computing sucht, und ich glaube, das kann man ja auch hier, wenn Sie das gerade hören, suchen Sie das mal und dann sehen Sie, da wird nämlich bestimmt ein Knowledge Graph ranken, wo dann erklärt wird, was ist ein Cloud Computing, dann ist Wikipedia auf 1. Und dann kommt, was ist Cloud Computing? Was ist Cloud Computing? Was ist Cloud Computing? Was ist Cloud Computing? Und dann dreimal können wir raten, was ist der Intent, wenn jemand Cloud Computing sucht? What the hell is it? Ja, jemand hat eine E-Mail bekommen. Ja, wir investieren jetzt in Cloud Computing. Cloud Computing, keine Ahnung, was ist das? Ja. Und genau das ist, was hier passiert. Und so versuche ich jetzt quasi, also dieses Unternehmen hat jetzt versucht, ihre Cloud Computing Lösungen Seite dafür zu ranken. Und das hat einfach nie funktioniert, ja, weil sie einfach den falschen Content-Type haben in dem Moment, weil das ist einfach nicht, was die Leute suchen. Und deswegen ist es so wichtig, Suchergebnisseiten richtig lesen zu können, um eben zu verstehen, was ist der Intent dahinter und wo passe ich hier rein, ja. Und auch, wenn da zwei Blocks drin sind, ja, zum Beispiel in so einem Mixed Intent, ja, weil es gibt zum Beispiel auch ein Twiddle, so nennt man das bei Google, der eben darauf aufpasst, dass zum Beispiel nicht zu viel Blocks in den Serps sind. Könnte der Fall sein, ja. Ich brauche eben auch andere Types da drin. Und wenn ich so etwas sehe, weiß ich halt, okay, ich konkurriere hier nicht mit der ganzen Top 10, ich konkurriere mit diesen zwei Blogs, mit diesen zwei Ergebnissen. Und wie schaffe ich es, einen von denen auszudribbeln? Ne? Also es geht dann wirklich ins Detail, aber am meisten Insights bekommt man wirklich durch dieses Lesen der Suchergebnisseiten.
Direkt am Anschluss, welche Tools und Datenquellen helfen, die Intention hinter den Keywords zu analysieren? Gerade wenn du jetzt sagst, Cloud Computing, das ist ja bekanntes Wissen. Gibt es da irgendwelche Tools, die mich unterstützen?
Ja, definitiv. Also natürlich mein Arbeitgeber, also beziehungsweise Wright wurde ja letzten Sommer von Semrush gekauft. Das ist der US-börsennotierte Weltmarktführer in unserem Bereich. Bin ich super stolz drauf, dass wir ein Teil von Semrush jetzt sind. Und Semrush hat da super Daten. Also auch at bulk, also quasi nicht nur quasi, ich suche hier einzelne Suchbegriffe, sondern die können mir nämlich auch Suchfeatures zeigen. Und so kann ich nämlich dann auch runterdrillen. Also in meinen Keywords zeigt mir mal nur die Keywords an, die Knowledge Graph haben. Oder die überhaupt einen Informational Intent haben oder dergleichen, und dann kann ich mich nur darauf fokussieren. Das ist dann natürlich eine enorme, enorme Arbeitserleichterung. Ja.
Okay. So, jetzt gehen wir nochmal einmal auf die Seite drauf. Wie kann ich rausfinden, was auf einer Seite optimiert werden sollte oder wo Fehler sind? Mhm. Ich meine, das machst du jetzt seit 20 Jahren, 25 Jahren, nee, nicht ganz, andersrum, 10, 15 Jahren machst du nichts anderes, aber sag mal, was da der aktuelle Stand ist.
Also das entweder mit einer Lösung wieder wie unserer, also beziehungsweise sind es ja bei uns, entweder machen wir das mit einem proprietären Tool, zum Beispiel das Screaming Frog, ne, das ist so ein proprietäres Tool, das kann ich auf meine Festplatte laden, dann läuft das auf meinem eigenen Computer, wir bei Wright machen das quasi in der Cloud, also wir haben die Daten in der Cloud, was natürlich schön ist, weil man parallel noch arbeiten kann und den Rechner nicht lahmlegt. Aber das war ja quasi sozusagen damals, was unser Ziel dahinter war. Und natürlich ist es schon sehr cool, weil das ist ja, also unsere Software ist ja nichts anderes wie ein Röntgengerät beim Arzt, aber eben für Webseiten. Ne? Und grundsätzlich versuchen wir ja auch so nah wie möglich an Google dran zu sein, also so gut wie möglich zu simulieren, wie auch Google diese Webseite sehen würde. Aber im Gegensatz zu Google sind wir keine Suchmaschine, sondern können dann natürlich hinter den Vorhang schauen lassen, um dann eben zu sagen, oh, guck mal hier, das ist etwas suboptimal. Das kann in der Tech-Verwendung, der Programmierung sein, bis hin zu Fällen, dass ich halt auch überprüfen kann, sozusagen, ob zum Beispiel ich wirklich compliant bin. Ich habe zwar so eine Box, bitte anklicken, ne, aber ohne angeklickt zu haben, wird schon YouTube geladen und Google Analytics. dann habe ich ein Problem. Ne? Und genau das ist das. Das ist ja dann der Sinn von so einem Röntgengerät, gerade wenn ich dann natürlich auch 1 Million Seiten habe, ja, dass ich irgendwo halt auch irgendwelche Probleme habe, ne, die ich einfach manuell gar nicht
mehr... Wird sowas mit berücksichtigt? Also analysiert Google sowas auch und sagt, okay, die Seite ist nicht compliant und deswegen sollten wir da ein bisschen runtergehen?
Das nicht. In der Tat, weil das macht jetzt natürlich auch keinen Sinn, weil das ja nicht global ist für Google. Ich meine, das kommt jetzt auch in Amerika. Aber das, genau, das ist jetzt kein Ranking-Faktor, den Google hier ziehen muss. Wie gesagt, am Ende des Tages entscheidet es ja der User, ob er auf seine Daten da so hergeben will. Also ich meine, das ist einfach ein rechtlicher Case.
Ja. Die Core Vitals von Google sind nach wie vor aktuell und wichtig und unbedingt zu beachten.
Core Web Vitals, ich meine, das ist sowas Typisches, ne, wo man so sagt, Core Web Vitals, also wie schnell die Seite geladen, die visuelle Stabilität der Seite, ne, das sind so einfach KPIs, ne, Messkennzahlen, mit denen ich einfach ungefähr determinieren kann, wo stehe ich denn? Ja, vor allem dann natürlich im Vergleich, weil Google mir das nämlich auch mit Hilfe der Crux-Daten, also anhand von echten Chrome-Usern gibt. Also ich kann wirklich bei Google, ja, pagespeed.web.dev, kann ich reingehen und kann sehen, wie viele Leute, ja, also dann ist es nicht nur einfach nur eine abstrakte Kennzahl, sondern wie viele Leute wirklich eine schlechte Experience in Bezug auf zum Beispiel die Seitenladezeit hatten, ja, oder die visuelle Stabilität. Ja, dann steht da wirklich ein Prozentwert. Hier 30% müssten hier über 10 Sekunden warten, bis das größte Bild quasi hier auf der Seite geladen wurde. Ne? Und von dem her, wie gesagt, ist es nicht so abstrakt, wie man denken würde. Nichtsdestotrotz ist das natürlich. Es ist nicht der Fall, dass ich jetzt sage, okay, ich optimiere jetzt meine Core Web Vitals, ne, und dann rankt meine Seite automatisch besser. Ja, also Gott bewahre, warum auch, ja. Aber wieder im Vergleich, ne, also kann halt ein Tiebreaker sein, ne, wenn ich halt zwei Seiten habe, die ungefähr den gleichen Content haben und diese eine Seite ist jetzt einfach nochmal deutlich schneller, ne, dann ist das wahrscheinlich ein Vorteil. Und nicht, weil Google das so sagt, sondern weil der User so reagiert. Mhm. Der User klickt auf die eine, das habe ich zu lange gewartet, jetzt gehe ich auf die andere, ne, die ist rasend schnell geladen, wie toll ist das denn, ja. Und genau, also wie gesagt, der User entscheidet dann und sie gewöhnen sich ja auch immer mehr an schnelle Webseiten und natürlich muss ich da nachziehen. Und so sehe ich Core Web Vitals nicht wirklich als SEO, also als SEO-Maßnahme oder dergleichen, weil es egal, wo mein Traffic herkommt, ob ich den über Social bekomme, ob ich den einkaufe, vielleicht sogar für teures Geld, ich profitiere immer davon, wenn meine Seite schneller geladen ist. Ich kenne diesen Stat mit 3 Sekunden, dann sind irgendwie 50% der Leute schon weg. Ne, wenn ich mir super teuer da Klicks einkaufe, natürlich will ich wirklich gewährleisten, dass jeder User auch meine Webseite am Ende des Tages sieht. Also von dem her würde ich immer da rein investieren, dass meine Seite schnell, performant ist. Und, genau. Ja. Aber nicht nur aus, damit ich jetzt besser ranke.
Bleiben wir beim Thema Seitenladezeit. Die Content Delivery Networks, die CDNs, die boomen ja im Moment. Ja. Sicher auch deswegen, weil Cybersecurity immer mehr ein Thema wird. Ist das eine schnelle Arznei gegen lange Seitenladezeit?
Kommt natürlich darauf an, wo die Ursache hinter meiner schnellen, langen Ladezeit quasi wirklich ist. Aber du hast recht, Cloudflare zum Beispiel, das ist schon ein ziemlicher Hotfix und ein ziemlicher schneller Fix. Also hier kann ich das schnell auf the Edge, also quasi an die Kante sozusagen auslagern. Das macht schon eine Menge Sinn. Also gerade Cloudflare bietet da unglaublich super Möglichkeiten. Und solche Sachen aber auch, was Google anbietet, zum Beispiel Speculation Rules. Es gibt so eine Speculation Rules API, das kann ich auch bei mir so einprogrammieren, dass quasi Google lernt von dieser Seite, wo gehen die meisten Leute jetzt hin und lädt diese Ressource schon mal voraus. Ne? Das macht zum Beispiel Google auch selber. Wenn ich nach eBay suche, wie ich vorher gesagt habe, bei so einer Navigational Search, dann laden sie schon mal eBay.de als erstes Ergebnis schon mal vor. Ja, oder beziehungsweise mittlerweile auch bei Informational Queries laden die sogar schon die ersten 3 Ergebnisse vor, auch mit dieser Speculation Rules API. Ja? Weil ich weiß ja wieder, im Hauptteil werden die meisten Leute auch auf irgendeines der 3 Ergebnisse da klicken. Und dann ist es natürlich cool, wenn ich diese Experience schon ein bisschen schneller machen kann. Aber das ist eine tolle Möglichkeit, um meine Seite einfach off the bat schneller zu machen mit solchen Speculation Rules. Weil, genau, ich mir einfach da so ein bisschen Googles Innovationskraft zunutze mache, ne, um einfach ja nochmal einen Schritt schneller zu sein als der User hier. Ja.
Jetzt habe ich 20 Jahre lang daran gearbeitet, dass meine Webseiten von Google gesehen werden und dass ich da eine gute Reputation bekomme und so weiter. Und jetzt kommt plötzlich diese KI und verändert die Regeln. Ich hoffe, die Frage ist dir als Abschlussfrage nicht unangenehm. Aber was bedeutet das jetzt für uns alle? Und wo ist der Shift und was müssen wir in Zukunft auf unseren Websites zur Verfügung stellen, dass wir nicht nur in Google drin sind, sondern zunehmend auch von den LLMs als relevant gesehen werden?
Mhm. Auch da würde ich sagen, also ich meine, das ist gerade unser großes Thema. Ne? Natürlich, wir waren gerade letzte Woche auf der SMX, du konntest leider nicht dabei sein. Ne? Da ist das natürlich auch ein großes Thema, ne? Wo die Leute fragen, wie mache ich quasi diese Geo oder wie auch immer, jetzt werden neue Begriffe auch gesucht, ne, für diese Generative AI Optimization oder was weiß ich auch immer. Wie du sagst, wie komme ich in diese Suchmaschinen halt rein? Ne? Und ich glaube, ich sehe das auch ganz unaufgeregt, am Ende des Tages sind das einfach die ganz normalen SEO Best Practices, ja, die auch hier wirklich zum Erfolg führen. Und ganz vor allem der Brand, ne? Und dann machen wir jetzt den schönen Bogen zum Anfang, ne? Weil das ist genau, was ich gemeint habe, was Eric Schmidt 2008 gesagt hat. Wir sind jetzt halt an einem Punkt, dass es jetzt nicht mehr nur nice to have ist. Ja, also ich kann auch ohne Brand quasi, konnte ich noch eine Menge Unheil in den SERPs hier machen. Ja, das geht jetzt eben nicht mehr, sondern ein Brand ist jetzt mehr oder weniger einfach essentiell. Und bei diesen LLMs noch viel mehr, als es bei Google der Fall ist. Ne? Da gibt es einige Studien schon dazu. Man sieht also gerade dann ChatGPT oder dergleichen, also wirklich einfach nur das, ja, so die Großkupferten da eben auch mit reinnehmen. Und wie gesagt, auch wenn das jetzt irgendwie, also sozusagen wie auch immer algorithmisch klingt oder was weiß ich auch immer, das macht ja auch Sinn, weil Brands, Marken, ne, wir haben bestimmte Assoziationen mit Marken, ne, und wir vertrauen bestimmten Marken. Na, das gibt uns sozusagen auch Halt, gerade wenn du kriegst 10 Ergebnisse, ich weiß jetzt gar nicht, wo soll ich jetzt hinklicken, oh, die kenne ich wenigstens, also dann klicke ich mal da drauf. Ne? Und genau das ist der Fall. Ne? Also das spiegelt ja auch sehr wider, wie die Leute auch wirklich suchen und was ihnen selber psychologisch eben in diesem Suchprozess einfach auch Halt gibt, sozusagen, oder Struktur. Ja? Und genau deswegen spiegelt sich das eben auch in solchen LLMs eben auch wieder. Also ich glaube, es ist einfach unerlässlich, sein Brand aufzubauen, ganz klar zu machen, wofür steht der Brand, ja, wofür, also was macht man, was macht man auch gut, was macht man im Vergleich mit anderen Mitbewerber eben besser, ja, und genau diese Sachen richtig rausarbeiten und so auch konsistent über alle Plattformen, wo ich Content veröffentliche, dass ich eine konstante Message hier quasi auch immer wieder predige, ja, und dann kann ich sozusagen auch natürlich mit dieser Message in den LLMs landen. Ich meine, Logo gibt es auch viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen, ja, also mittlerweile kommt sogar wieder weiße Schrift auf weißem Grund kommt wieder zurück, also dass ich quasi nur der LLM bestimmten Content gebe und dann vielleicht sogar noch der LLM verbiete, diesen Content zu referenzieren, ja, aber trotzdem so nutzen. Und da kann ich irgendwelche Markenmessages da quasi halt reinpacken, aber sagt uns gleich, aber du darfst sie nicht als Link, also darfst mich nicht referenzieren damit, aber der Content landet in den LLMs. Aber das ist einfach so wieder wie vor 20 Jahren, ne, wie wir da einfach auch Spam betrieben haben und das wollen wir jetzt natürlich hier nicht propagieren, ja, sondern es geht ja gerade darum, hier wirklich nachhaltig gut zu arbeiten und die Marke ist hier einfach einer der zentralsten Punkte überhaupt, wenn ich hier auch in der Zukunft mitspielen will.
Markus, herzlichen Dank. Das war ein wunderbares Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Mit dabei zu sein.
Sehr, sehr gerne. Also vielen herzlichen Dank. War super toll.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.